Begegnen dir in deinem Alltag auch Generationenkonflikte, sodass du sagst, alt rümpft die Nase über die faulen, nicht belastbaren und begeisterungsfähigen Jungen? Und die Jungen denken, Mann, die sind ja ganz schön antiquiert von ihrer Denk- und Verhaltensweise unterwegs. Dann habe ich heute genau die richtige Gesprächspartnerin. Irene Kilubi hat sich mit mir auf einen virtuellen Kaffee getroffen und Irene selbst ist promovierte Wirtschaftsingenieurin, Unternehmensberaterin, Keynote-Speakerin und hat die Initiative Joint Generations gegründet. Und sie hat sich auf die Fahne geschrieben, mit ihrer Berufung und Passion den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den Generationen nachhaltig zu verbessern. Und da hat sie ein Buch auf den Markt gebracht, Du bist mehr als eine Zahl. Und da bin ich positiv begeistert dran hängen geblieben und habe gedacht, mit der Frau möchte ich sprechen. Und gemeinsam zeigen wir dir Lösungsansätze auf, wie wir eine generationenübergreifende Zusammenarbeit fördern können, was wir ganz konkret und wie wir vor allem auch ganz konkret voneinander lernen können und was es dafür braucht. Also wenn du Lust hast auf neue Lösungsansätze, die Generation mehr zu verbinden in deinem Unternehmen, in deinem Team, dann gönn dir jetzt dieses Interview.
Auf eine Kaffeepause mit Jennifer. Im Gespräch mit begeisternden Persönlichkeiten.
Heute habe ich eine ganz, ganz tolle Powerfrau an Bord und darf Irene ganz, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du heute mit mir einen virtuellen Kaffee teilst.
Ja, wunderbar.
Irene, direkt mal die Frage, wo sitzt du, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verorten können, von wo aus wir gerade gemeinsam Zeit teilen?
Ich sitze in München.
Im schönen München. Ich liebe es.
Ja, ja. Eigentlich.
Im schönen Halle-Westfalen, zwischen Bielefeld und...
Nein, ich kenne das.
Meine du kennst Halle-Westfalen, ja. Das glaube ich ja gar nicht.
Meine Familie wohnt in Gütersloh, Versmold.
Ach, verrückt. Versmold. Ja, unser Agenturinhaber Ralf Strüppert lebt auch in Versmold. Das heißt, nächstes Mal, wenn du Familie besuchst, dann kommst du direkt vorbei. Da müssen wir gar nicht von München und Halle uns online connecten, dann kommst du vorbei.
Genau. Ich bin auch öfters in Halle-Westfalen, weil eine gute Freundin von mir auch da wohnt. Also sind ja nur ein paar Kilometerchen entfernt. Also ist ja direkt ums Eck, deswegen.
Ja, mega. Guck mal, da decken wir direkt zu Anfang schon so ganz, ganz starke, verrückte Verbindungen halt eben auf. Das heißt, nächstes Mal auf einen echten Kaffee oder Espresso hier ins Begeisterungsland eingeladen. Sehr, sehr schön. Ja, cool. Irene, du hast ein Buch auf den Markt gebracht. Du bist mehr als eine Zahl. Und das hat mich begeistert. Und da habe ich gesagt, das wäre toll, einfach mit der Autorin in den gemeinsamen Dialog zu gehen. Weil du greifst das Thema auf Generationenkonflikte, was überall durch alle Medienkanäle geht. Und du willst da einfach wachrütteln und aufbrechen und mal aufzeigen durch viel Expertise, wie ja deine Gedankenwelt da aussieht. Und bevor wir da so voll reingehen, fände ich es total schön, wenn du mit unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen von deiner Geschichte teilst, wie du überhaupt darauf gekommen bist, dass dich Zahlen als Alterszahlen, manchmal als Diversitätsdimension oder halt eben auch als Diskriminierungsdimension überhaupt beschäftigt und bewegt. Erzähl doch gerne mal.
Ja, also das ist ja tatsächlich so, dass Alter eine Dimension ist, die wir alle irgendwie gemeinsam haben. Ja, also wir sind mal Babys, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Omis, Opis. Ja, also das durchzieht sich einfach. Und ich habe halt einfach früh gemerkt, wie relevant und irrelevant doch das Alter ist. Ja, und gerade auch im Berufsleben habe ich das sehr, sehr stark gemerkt. No, und ich musste halt als Kind sehr schnell erwachsen werden, bin Tochter von einer alleinerziehenden Mutter. Und da habe ich einfach auch gemerkt, gemerkt, irgendwie spielt das Alter keine Rolle, wenn man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen oder wenn man einfach die Dinge an die Hand nimmt. Und im Laufe des Berufslebens sind mir einfach ganz viele Vorurteile, Stereotypen bezüglich des Alters über den Weg gelaufen. Und das hat mich immer wieder verdutzt und perplex gemacht, weil, wie gesagt, ich das nicht nachempfinden kann, wie wir uns bei einer Dimension, die wir wirklich alle gemeinsam haben, so in die Quere kommen. Und da erzähle ich auch einen Haufen Anekdoten in dem Buch und Situationen und Geschichten, die mir da widerfahren sind. Und dann war das tatsächlich so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, irgendwie ist das Thema so wichtig, ne? Wir müssen Generationenkonflikte abbauen, Altersdiskriminierung vorbeugen. Da ich auf der Suche war nach einer Initiative, die sich genau dem Thema widmet, aber ich habe nichts irgendwie Passendes gefunden. weil es eben viele Initiativen gibt, die sich um die Belange von jungen Menschen kümmern oder ganz wenige von Seniorinnen, aber noch weniger, die sich wirklich auf die Fahne geschrieben haben, Generationen zu verbinden.
Und dann hast du das gemacht.
Genau. Und so ist es letztendlich entstanden.
Sehr schön. Und somit hast du halt eben tatsächlich eine Initiative gegründet, Joint Generations. Und ja, finde ich super, dass du da so Vorreiterin bist und sagst, wir nutzen all das, was wir an Diversität haben, um auch tatsächlich Inklusion halt zu betreiben. Ich bin an einer Stelle so hängen geblieben, da hieß es, da warst du mit 30 zu alt. Auch wenn du sagst, Alter als gemeinsame Dimension. Wie alt bist du heute und wie lange ist es her, dass es hieß, mit 30 bist du zu alt?
Das war tatsächlich, das hieß mit 34 oder 35, wäre ich zu alt. 38 bin ich jetzt aktuell. Genau, da hieß es, ich sei mit 34, 35 für den Kontext zu alt. Ja, das war echt erstaunlich, ne?
Und dann schluckt man erstmal, oder? Dann denkst du mit 34 zu alt, wie kann das sein? Aber es ist ja doch immer wieder zu alt oder zu jung und nicht genau passend, oder?
Ja, genauso war ich dann mit 37 zu jung für einen Posten. Also kann auch passieren, ne? Also da ging es um die Geschäftsführung einer globalen Stiftung. Da hieß es, ja, wir hätten sie sofort genommen. Aber 5 Jahre später, da habe ich gesagt, wo ist der sachliche Zusammenhang zwischen meinem Alter und und meinen Kompetenzen und der Position? Aber so kann es auch gehen. Also gefühlt irgendwie, man ist nie im richtigen Alter. Aber das ist gut, entsteht.
Genau, das nehme ich auch mit raus, halt eben so, dass es eben ist, zu alt oder zu jung, aber eben nicht genau passend, ne? Aber wenn du sagst halt eben, dass wir doch viel mehr hinschauen sollten, ob man das mitbringt, was halt eben vielleicht die Position, die Rolle halt eben, der Kontext halt eben braucht, wie kommen wir denn jetzt tatsächlich dahin, uns vom Alter zu lösen und mehr zu unseren Kompetenzen hinzukommen?
Ja, das ist halt natürlich sehr schwierig, ne? Weil wir sind einfach so sozialisiert worden, dass wir mit Alter bestimmte Attribute assoziieren. Und dass wir einfach, sobald dir ein Mensch irgendwie sein Alter verrät, dass du irgendwas, das macht irgendwas mit dir. Also du denkst dann irgendwie, die Begriffe irgendwie, gerade alt ist natürlich negativ konnotiert, jung normalerweise sehr positiv, aber man merkt ja halt durch die Diskussion in den Medien kann auch mal negativ assoziiert werden. Und da ist es einfach wichtig, erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, ne, mit den eigenen selbst zu reflektieren, ne, was macht es denn letzten Endes mit mir? Weil ich sage, es ist ja völlig legitim, dass wir bestimmte, in Anführungsstrichen, Vorurteile oder unbewusste Vorurteile haben, wenn wir zum Beispiel jemanden vor uns haben, der die 50, 60 ist oder jemand 20, 30, ne, dass wir was Bestimmtes da in Verbindung bringen. Aber wichtig ist, wie gehen wir damit um, letzten Endes? Ja, grenzen wir dadurch Menschen aus, dass ich zum Beispiel sage, hey, du bist erst 20, du kannst gar keine Verantwortung übernehmen oder du kannst nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Behandle ich dann diesen Menschen anders, als ich jemanden behandeln würde, der zum Beispiel 40 ist? Und vice versa. Ja, wie gehe ich mit einem Menschen um, der sich zum Beispiel bei mir in der Firma bewirbt und 55 ist? Empfange ich ihn genauso mit offenen Armen wie einen 30-Jährigen? Oder natürlich das nicht. Und da liegt das Problem halt eben begründet. Ja, und in den meisten Fällen ist es einfach so, dass wir wirklich Menschen verschiedenen Altersgruppen anders behandeln und anders mit denen umgehen und anders wahrnehmen.
Ja, und da sage ich, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, so Hand aufs Herz, und wenn wir so Alter hören, das macht natürlich, genauso wie du das beschreibst, das macht was mit uns, ne? Und wo es dann ja erstmal heißt, was, du bist schon so alt oder ach, du bist noch so jung. Und das merke ich ja selbst manchmal halt eben bei mir. Ich liebe es, mit Azubis und mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Und wenn ich mich dann hinterher halt eben so in Anführungszeichen out und sage, 45 Jahre jung, wo viele dann erstmal sagen, wie kannst du denn sagen mit 45 jung? Das ist doch nicht mehr jung. Und dann so, krass, du bist so alt. Und dann denke ich, zack, sofort hast du den Stempel drauf und sofort das Label, ne? Und es ist genauso, wie du es beschreibst, dass es ja heißt, wenn jemand mit 55 noch ankommt, was will der denn in Anführungszeichen oder die denn noch wuppen? Und dann denke ich, du kannst ja locker noch 20 Jahre beruflich voller Leidenschaft da unterwegs sein. Und das ist schon schade, wie stark da doch halt eben die Schubladen geöffnet und auch geschlossen werden, ne?
Absolut. Ich finde es auch schön, dass du sagst, ich bin 45 Jahre jung. Weil in anderen Kulturen sagt man, ich bin so und so alt. Wenn eine Vierjährige sagt, ich bin 4 Jahre alt, die ist doch nicht alt, die ist 4 Jahre jung, oder?
Genau, genau. Ja, aber das ist spannend, dass du das sagst. Ich habe das auch immer versucht, weil das heißt ja immer, wie alt bist du? Ne? Also es ist ja eine Frage, auch meine Jungs, die sind 9 und 11 und in der Schule ist immer so Alter und dann wie alt bist du? Und genauso wie du sagst,
mit 9 oder 11 ist man doch mega jung. Und ich finde auch mit 45 habe ich hoffentlich nicht mal die Lebensmitte erreicht und von daher noch total viel Zeit, die vor mir liegt. Aber es sorgt auch für Irritation, ne? Dass Menschen mich dann anschauen, auch wenn ich in Bewerbungsprozessen frage, wenn wir Partner begleiten, wie jung bist du denn? Dann sorgt das erstmal für Irritation. Und was dann heißt, haben sie nicht gesehen im Lebenslauf, ich bin Jahrgang 75. Ich sage, ja und? Ja.
Nee, das ist tatsächlich so, die Leute fühlen sich erstmal auf den Arm genommen. Ja? Also ich kann mich auch noch so eine Situation erinnern, da saß man in der Bahn und da hat eine Freundin von mir, eine ältere Dame, als junge Dame betitelt. Und sie war total aufgebracht. Ne? Die so, jetzt willst du mich auch noch auf den Arm nehmen und frech werden oder wie? Und dabei meinte sie das einfach ganz höflich. Ja, also besser als zu sagen, alte Dame. Ja, also sie war so geschätzt so um die 70. Und sie hat sich wirklich auf den Arm genommen gefühlt.
Ja, ist spannend, was dann passiert, halt eben durch Worte und wie das angenommen wird und ankommt. Ne? Du sprichst ja in deinem Buch halt eben von im Prinzip 4 Grundpfeilern und dass man die Jugend nicht fürchten sollte, sondern ihnen halt mehr zutrauen sollte. Und für all diejenigen, die jetzt schon sagen, oh, klingt spannend, interessant, wo ich sage, ja, reinlesen, es lohnt sich. Ich möchte mit dir halt eben so direkt ein Stückchen weitergehen über diese Basics hinaus und zu dem Punkt kommen, zusammen hält besser. Und halt, du sagst es oder betitelst es als die Macht von alterdiversen Teams. Und ich merke, in vielen Unternehmen, die wir betreuen dürfen, da gibt es halt die Alten und die Jungen, die Babyboomer und die Generation Z. Beide sind schwer halt irgendwie, ne? Die einen sind halt so übergriffig und besserwisserisch und da gibt es halt nur My Way ist der richtige Weg. Die Jungen, die haben alle keinen Bock mehr, die sind nicht mehr zuverlässig und damit haben wir schön alle Label rausgekloppt und alle Stereotypen, die es halt eben so gibt. Und tatsächlich mit dir gemeinsam gerne in den Dialog gehen möchte, wie wir es schaffen, diese Diversität halt eben positiv zu nutzen und für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, wenn dann tatsächlich doch auch Wechsel halt stattfindet.
Absolut, also erstmal ist wichtig natürlich miteinander statt übereinander oder gegeneinander zu reden. Ich sehe das auch ein bisschen kulturell begründet, ne? Also es ist nicht mehr so wie früher, dass man irgendwie mit Oma, Opa in einem Haushalt zusammen aufgewachsen ist. Es ist auch nicht mehr so stark, ja, wenn wir uns das ganze Thema Future Skills zum Beispiel angucken. Oder ich kenne das ja gerade auch bei den größeren Unternehmen, die haben ja so interne Innovation Labs oder Intrapreneurship Entities, wo wirklich nur junge Leute da sitzen, ne? Wo ich mir sage, wann haben die denn auch mal Berührungspunkte mit älteren, erfahrenen Mitarbeitenden? Und da reicht nicht einfach mal zum Kaffee trinken, sich auszutauschen. Und wir plädieren ja mit Joint Generations ganz stark dafür, dass diese Zusammenarbeit auch stärker intensiviert wird. Warum nicht auf Innovationsprojekte altersgemischte Teams zusammenstellen? Ja, weil das ist ja beides wichtig, nicht nur die interne Perspektive, sondern auch die externe Perspektive. Es geht ja nicht nur darum, hier, wir sind jetzt innerhalb des Unternehmens altersdivers aufgestellt, sondern wir müssen auch repräsentativ sein für die Zielgruppe da draußen und die ist nun mal altersdivers, ja. Und wir leben jetzt zurzeit auch in der Silver Economy und wenn Produkte einfach an älteren Menschen vorbeientwickelt werden, dann haben wir auch nichts davon, ne? Also der demografische Wandel lässt dann letzten Endes grüßen und da ist es einfach wichtig, da gibt es ja viele verschiedene Methoden und Maßnahmen, gerade Personalentwicklungsmaßnahmen on the job. Ja, wie Job-Tandems, Job-Sharing, innovative Methoden wie Working Out Loud. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, wo man verschiedene Generationen so ein Frame geben kann. Weil das Problem, woran eventuell altersgemischte Teams scheitern können, sind einfach die Art und Weise, wie sie an bestimmte Aktivitäten herangehen. Weil die vielleicht andere Arbeitsmethoden haben oder ein anderes Mindset, wie man bestimmte Probleme löst, ne, oder an Problemlösungen rangeht. Aber wenn man zum Beispiel einen gemeinsamen Frame hat, ja, so eine Methode, ich greife mal auf zum Beispiel Design Thinking, an der sich alle orientieren können, dann hat man schon mal ein gutes Fundament geschaffen. Ja,
natürlich. Ich hake einmal so nach, halt irgendwie, weil klar, du bringst ganz viele Begrifflichkeiten, die für uns im beruflichen Alltag dazugehören, vielleicht für den einen oder anderen Hörer aber noch gar nicht so bekannt sind. Ne? Und auch wenn du sagst, Design Thinking zum Beispiel als gemeinsame Methode, mach es bitte einmal ganz konkret und ganz praktisch, was das aus oder für eine bestimmte Branche heißen könnte. Jetzt habe ich ein bunt gemischtes Team. Wie kriege ich die denn jetzt wirklich tatsächlich zusammen anhand so einer Methode?
Ja, also man muss Ziele vereinbaren. Also man hat zum Beispiel ein Innovationsprojekt, man sagt ganz klar, was möchte man erreichen, was ist letzten Endes der Output, der rauskommen soll. Dann gibt man zum Beispiel so eine Methode, das ist halt aus dem Innovationsbereich, ne? Wie ermittle ich überhaupt, ob das Produkt, was ich entwickle, auch einen Mehrwert bringt für die Zielgruppe da draußen. Und diese Methode verläuft in vielen iterativen Schritten, die man halt durchlaufen muss. Also das kann sich über Wochen oder Monate erstrecken, aber das muss das Team gemeinsam festlegen, wie lange der Prozess geht. Und gemeinsam ist man halt in diesem Projekt eingebettet und überlegt sich, man macht so viele Sachen wie Brainstorming. Ja, eine Fragestelle könnte sein, hey, wir möchten jetzt, weiß ich nicht, einen neuen Laptop entwickeln. Ja, und wie könnte der aussehen? Dann kommt man zusammen, hat so eine schöne Pinnwand und dann kann man wirklich so Haftnotizen zusammenpinnen. Jeder bringt irgendwie seine Ideen ein und sagt, das könnte ein Produktmerkmal sein, die andere Person wieder. Und das ist sowas, das kann ja jeder machen. Also da brauchst du jetzt nicht irgendwie sagen, eine Person ist jetzt psychologisch visierter und die hat mehr Erfahrung. Egal, weil da geht es wirklich rein um Ideen. Welche Ideen hast du, kannst du erstmal reinbringen. Und dann kommen immer weitere Schritte, bis man sich immer so einem Produkt annähert, wo alle im Team der Überzeugung sind, das könnte die Zielgruppe interessieren. Und ich merke, alle haben Spaß dran.
Das finde ich total schön, wie du das halt beschreibst. Und wenn ich dich jetzt so sehe, das ist schade, dass unsere Hörerinnen und Hörer dich nicht sehen, wie du strahlst und du voll in deinem Element halt eben bist. Und ich denke, das ist es so. Dieses Beispiel Laptop-Notebook halt eben entwickeln, da wird man vielleicht eher denken, ja, da brauchst du die neue, junge Generation, die damit groß geworden sind, die nach vorne gucken. Aber vielleicht genau gerade das, was du ansprichst, wenn wir die anderen Zielgruppen nicht mit abholen, um alle, sag ich mal, diversen Altersgruppen da draußen abzuholen, dann haben wir ja wirklich eine große Lücke, die da entsteht. Da fehlt ja tatsächlich halt eben was, ne? Und das finde ich super vom Beispiel her, dass das nochmal ganz konkret macht, wie wertvoll es ist, weil jeder zu einem bestimmten Thema halt eben Input mitbringen kann und dass wir uns vielleicht davon auch lösen dürfen. Nur bestimmte haben bestimmte Ideen oder Input für bestimmte Sachen, sondern da wirklich viel, viel weiter zu denken. Schön, ja. Du hast so eine Zahl halt reingeworfen bei dir im Buch, 2036, hört sich erstmal weit weg an, sind aber nur noch gut 10 Jahre, dass dann knapp 13 Millionen Babyboomer halt den Arbeitsmarkt verlassen. Das heißt, über 30% Erwerbstätige gehen dann. Und ich glaube, viele, die dem ins Auge schauen, sind vielleicht schon so ein bisschen verängstigt und verunsichert und sagen, wie soll ich das halt eben jetzt abdecken können und dann geht so viel Wissen verloren. Was gibst du da als Impuls mit auf den Weg, wie wir die kommenden Jahre gut nutzen können, damit wir von dem, was wertschöpfend da ist, tatsächlich auch mittelfristig noch Gewinn haben können?
Ja, absolut. Also es ist jetzt 11:45. Wir brauchen einfach neue Arbeitsmodelle. Ich sage auch, man muss einfach den Arbeitsmarkt weiter öffnen. Ja, also für diejenigen, die nach 65 oder 67 noch weiterarbeiten möchten, denen sollte die Möglichkeit gegeben sein, weil heutzutage sind Menschen mit 65, 67 noch topfit und viele wollen ja noch erwerbstätig sein. Da muss aber auch die Politik irgendwie Rahmenbedingungen schaffen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt in Rente, aber ich kann trotzdem noch weiterarbeiten, wenn ich möchte und muss nicht irgendwie finanzielle Einbußen riskieren, wenn ich dann irgendwie tätig werde. Das ist ja das, ne? Und es ist ja oftmals so, dass man merkt es ja auch, ne? Es gibt ja unter Rentnerinnen die meisten Ehrenamtlichen, weil sie sonst keine andere Möglichkeit haben, irgendwie noch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, am Arbeitsleben aktiv beteiligt zu sein. Aber warum, wenn man ich das möchte, kann ich nicht ganz normales Gehalt beziehen? In den USA ist es zum Beispiel gang und gäbe, dass man sogenannte Senior Interns, also pensionierte Mitarbeiter wieder ins Unternehmen zurückholt, gerade wenn man neue Projekte startet oder wenn man ganz viele junge Leute hat, die man gerade rekrutiert hat, dass die so ein bisschen an die Hand nehmen. Ja, und das wäre eigentlich total wertvoll, dass man das berücksichtigt. Dann hast du das Thema Know-how und Wissenstransfer angesprochen. Das Problem, was wir einfach haben, gerade in deutschen Organisationen, was das Thema anbelangt, es wird nur rudimentär, wenn überhaupt, angefasst. Ja, wann findet denn meistens Wissens- und Know-how-Transfer statt? An 2 Punkten und das noch nicht mal gut. Das heißt beim Onboarding und eventuellen Offboarding. Was wir hier machen müssen, ist uns den gesamten Employee Lifecycle Journey anzugucken, also die gesamte Laufbahn eines Mitarbeiters, die er oder sie im Unternehmen verbringt. Also nicht nur bei der Einstellung und beim Abgang, sondern alles, was dazwischen ist. Und da muss man gucken, wie kann ich in der Phase kontinuierlich über Wissenstransfer ermöglichen. Und da ist eine super Methode, zum Beispiel Mentoring oder Reverse Mentoring. ja, dass Wissenstransfer nicht etwas Statisches, Einmaliges ist, sondern kontinuierlich verläuft.
Ja, finde ich total wichtig. Und ich finde es spannend, dass du sagst, wirklich zum Einstieg und zum Ende, wo man sagt, na, wenn man vielleicht 20 Jahre oder länger im Unternehmen ist, wenn du wirklich zweimal diese kurzen Impulse und mittendrin gar nichts. Und dann wundern wir uns, wenn wir es zum Schluss halt eben nicht hinbekommen, den ganzen großen Wissensschatz halt eben im Unternehmen zu halten, sondern dass der tatsächlich mit dieser Person geht, ne? Aber wenn du ansprichst, immer wieder durch Mentoring-Programme etc. halt eben in diesen Austausch zu gehen und Wissen ja auch zu teilen, zu geteiltem Wissen zu machen, gibt es denn aus deinem Erfahrungsschatz heraus Möglichkeiten, das auch, sag ich mal, gut, nicht nur über Gespräche, sondern wirklich auch ein Stück weit, ich will nicht konservieren sagen, das hört sich so statisch an, aber tatsächlich festzuhalten, was empfiehlst du da oder was für Erfahrungsschätze bringst du da aus der Praxis mit?
Ja, absolut. Also da sprichst du einen wichtigen Punkt an, wie wird überhaupt dieses Wissen festgehalten? Ja, oftmals nur in Excel-Dateien, aber es gibt ja, das erwähne ich auch, ein, zwei Startups, die sich genau dem verschrieben haben. Da gibt es auch Applikationen und Tools etc., wo dieses Wissen aufrechterhalten werden kann. Und zwar wird es auch den Bedürfnissen von verschiedenen Typen gerecht. Jeder hat eine ganz andere Art und Weise, sein Wissen weiterzugeben. Einfach auch mal so ins Publikum. Ihr werdet bestimmt schon mal Leuten begegnet sein, die haben unheimlich viel Wissen, aber die können es einfach nicht vermitteln. Ja, die können es irgendwie besser verschriftlichen. Dann gibt es Menschen, die können es besser sagen. Es gibt Menschen, die können es besser rüberbringen, wenn sie Interviews haben. Und genau das ist das Wertvolle an diesen neuen Applikationen, weil man kann sein Wissen über Video hochladen, festhalten, über Dokumentation, Verschriftlichung. Oder man wird einfach irgendwann interviewt zu seinem Wissen. Und das wird dann auch nochmal festgehalten. Aber dieses einfach irgendwas in Excel, was ja auch diese Komponente Erfahrung gar nicht so greifen kann, sondern mehr Richtung, wie kann man denn sagen, ja, Kompetenz, ja. Etwas, das man sich vielleicht durch Schulung und Trainings aneignen kann. Aber wirklich so dieses implizite Wissen auch irgendwie dann festzuhalten und das dann explizit zu machen, das ist die größte Herausforderung.
Ich finde das so schön, da hüpft mein Herz direkt höher, wenn du sagst halt irgendwie dieses Interview-Thema, das finde ich einen super, super coolen Ansatz. Ne? Wirklich auch zu sagen, wenn jemand neu ins Unternehmen kommt, ganz losgelöst davon, in welcher Position oder vom Alter, ja, mit anderen in den Dialog zu gehen und sagen, weißt du was, ich habe hier halt irgendwie Fragen, die mich brennend interessieren, erzähl mal aus deiner Perspektive, dann kriegst du da ja ganz viel Wissens- und Erfahrungsschatz mit auf den Weg. Und dann kann man ja das auch einfach so vermitteln, wie man selber halt eben ist, ne? Weil oft sind es ja so Formen, wo man sagt, dann muss ich mich da irgendwie in so ein Korsett drängen oder irgendwo so beugen und irgendein System da bedienen. Aber das ist ein Ansatzpunkt, der mich total anspricht. Und wo du sagtest mit den Excel-Tabellen, da muss ich so ein bisschen schmunzeln. Da haben wir letztens halt eben auch eine Kollegin in einem Projekt halt eben in die Elternzeit verabschiedet. Sie sagte auch, ja, ich habe das Onboarding für die neue Kollegin total gut vorbereitet. Ich habe richtig viele Excel-Tabellen und hier in der Cloud ist das und das und so. Eine total strukturierte, das waren natürlich die perfekten Listen, aber all das, was sich zwischen diesen Zeilen bewegt, so wie du es auch angesprochen hast, Irene, kann ja gar nicht in so einer Liste, in so einer Tabelle halt drinstehen. Und das, finde ich, ergibt diese große Lücke, dass so viel mit einem Menschen dann geht, wenn wir nur diese Art von Wissenserfassung halt eben betreiben. Und ja, ich finde, das ist nochmal ein schöner, ermutigender Impuls an euch, wenn ihr jetzt gerade lauscht und zuhört, einfach zu sagen, ich gehe da mal neue Wege und bediene mich anderer Methoden und Tools, um tatsächlich Wissensschätze darzulegen, offenzulegen.
Ja, ich möchte auch gerne ergänzen, ich finde das so schön, dass du den Ausdruck Wissensschätze sagst, weil wir auch in den Unternehmenskulturen oft das Problem haben, dass Wissen gar nicht so gewertschätzt wird. Ja, es ist oftmals so, dass dann irgendwie eine erfahrene Person, die schon länger im Unternehmen ist, gesagt wird, hey, teil doch mal dein Wissen, erklär doch der Person, als so selbstverständlich angenommen wird. Und die Person dann vielleicht auch ein bisschen Angst hat, so was passiert jetzt beim Wissen. Wenn ich jetzt der Person mein Wissen weitergebe, bin ich dann obsolet. Und dass es einfach als selbstverständlich genommen wird. Und da muss einfach auch gewisse Transparenz herrschen und einfach auch der Person vermittelt werden, hey, wir schätzen deine Erfahrungen, deine Wissensschätze so sehr, dass wir dir anvertrauen, dieses Wissen genau anderen weiterzugeben.
Finde ich nochmal einen ganz besonderen Punkt, weil es ist ja schon wichtig, halt eben zu sagen, du teilst es mit anderen, aber du gibst es ja nicht ab, ne? Weil ich habe gerade so das Bild im Kopf, so dann packst du so ein Päckchen, packst alles da rein, was du kannst und dann gibst du das ab, bitte, das ist jetzt für dich und du hast das nicht mehr. Weil das ist das, was ich häufig halt eben so erfahre, dass manche Menschen sagen, ich gebe aber nicht alles preis, ich gebe nicht alles ab halt irgendwie, weil sonst habe ich ja weniger Wert. So, das finde ich ist immer noch so ein Gedanke, der noch so vorherrscht. Und das fände ich schön, wenn wir das mit gemeinsamen Kräften halt eben so aufbrechen können, indem wir anders darüber kommunizieren.
Absolut. Und da, das hilft auf jeden Fall, ne? Also, dass man wirklich da auf Augenhöhe sich auch begegnen kann, ne? Und da haben wir auch wieder diese Disparität zwischen Jung und Alt. Das heißt ja dann nicht irgendwie, dass das Wissen von Älteren irgendwie veraltet oder obsolet ist. Genauso heißt es nicht, dass das Wissen von den Jüngeren viel mehr wert ist, weil es vielleicht frisch aus der Ausbildung oder frisch aus der Uni kommt. Sondern genau die Ergänzung, die Symbiose aus diesen verschiedenen, sage ich jetzt mal, Perspektiven, die nun mal aus verschiedenen Altersstufen und zeitlichen, sage ich jetzt mal, Phasen resultiert. Ja, weil die Person, die jetzt 60 ist, die war ja 20 irgendwann mal, aber zu einer anderen Zeit. Und genauso ist jetzt diese Person 20 und die wird 60 auch zu einer anderen Zeit. Deswegen sage ich mal, die heutigen Gen-Zler sind die morgigen Babyboomer. Und das ist ja das, was es alles so wertvoll macht, das alles zusammenzubringen.
Wenn ich jetzt an so einen realen Arbeitsalltag denke, und jetzt habe ich so wirklich, wir haben vorhin die verschiedenen Generationen mal so reingeworfen, die ja doch immer so polarisierend zurzeit halt da rumschweben. Was empfiehlst du den Menschen, die du begleitest, wie sie im Alltag tatsächlich anders zusammenfinden können? Weil du machst ja deutlich, die einen, die jetzt gerade jung sind, sind irgendwann in Anführungszeichen die Alten und jeder steckt nur zu einer anderen Zeit in derselben Situation und bringt hinterher auch dieselben Sprüche. Ja, wir früher, das sind ja so Sachen, die kriegen wir ja auch einfach nicht raus, nicht aus den Köpfen und nicht aus den Mündern. Aber was machen wir tatsächlich jetzt im Alltag damit, wenn ich eine Kollegin da stehen habe, die ist roundabout 60, es kommt ein frischer Kollege halt, der ist Anfang 20. Und die dürfen gemeinsam zusammenarbeiten. Ne? Ich sag mal, ob es jetzt gemeinsam auf einer Fläche ist, hinter einer Bedientheke, Lebensmitteleinzelhandel, im Büro teilen, egal welche Branche, Pflege etc. Was empfiehlst du, rätst du deinen Wegbegleitern, Begleiterinnen, was man tatsächlich da jetzt tun kann im Tagesgeschäft?
Absolut. Also so eine Konstellation ist für mich immer prädestiniert für ein Jobtandem. Dass man sich wirklich den Aufgabenbereich teilt. Ja, dass man nicht so das so als separat sieht, ne? Sondern das ist genauso auch wie diese ganzen Weiterbildungsprogramme. Ist ja oftmals so, da hat man was für Executives, die meistens älter sind, dann für PraktikantInnen, für Auszubildende, so separate Schulungen. Da fängt es schon an. Und gerade im Arbeitsalter kann man ja da ansetzen. Da auch wieder das Thema Mentoring, sich gegenseitig zu mentoren. Man kann natürlich das klassische Mentoring nehmen. Aber wir plädieren ja insbesondere für das Reverse-Mentoring, wo eine Antwort. Warum? Weil Studien haben gezeigt, dass das Senioritätsprinzip aufbricht, anders als man so ein klassisches Mentoring hat. Warum? Auch, weil die junge Person, die hat dann keine Angst, sich zu öffnen, ja, oder Angst, nicht ernst genommen zu werden. Und genauso hat die erfahrene Person nicht die Angst, oh, ich bin jetzt die Ältere, ich muss ja alles wissen, ich muss ja jetzt zeigen, was ich drauf habe. Das wird total durchbrochen. Und das ist so total angenehm. Auch dieses bewusste Job-Tandems von einer erfahrenen und jüngeren Person, wo man sich sämtliche Arbeitsaktivitäten teilt und auch vielleicht rotiert, dass man wirklich auch merkt, was macht die andere Person, die Aufgaben, die ich vielleicht noch nicht so gut kenne, oder auch die ich kenne, wie geht die Person mit den Aktivitäten anders um? Hat sie da eine andere Arbeitsmethodik, andere Herangehensweise? Und da ist es wirklich so eine Form einer engen Zusammenarbeit, als dieses ganze Lose, wenn man mal Kaffee trinken geht oder mal einen Generationentag, Generationendialog, was ja auch wertvoll ist, aber das einfach nicht diese Kontinuität und diese Intensität nachbilden kann, die eine echte Kollaboration mit sich bringt.
Ja, also so wie du es beschreibst, ist es ja tatsächlich ein anderes Miteinander, ne? Dass wir uns da auch wirklich eher, sag ich mal, aus Rollenkontexten halt eben lösen, weil oft ist es ja doch noch, ich muss jetzt diejenige sein, die Wissen vermittelt und der andere muss es ja aufsaugen und dass wir diesen anderen Weg gar nicht so bewusst zulassen. Das heißt wirklich, du plädierst für geistoffen sein und ja wirklich beidseitig tatsächlich lernen wollen, ne?
Absolut.
Ja, spannend. Also ganz viel wertvolle Impulse halt eben schon, wenn du gerade lauschst und sagst, okay, wenn ich jetzt morgen an den Arbeitsplatz zurückkomme, was kann ich anders machen? Anders in den Dialog halt eben gehen, ne? Einfach für sich selbst mal umzudenken und sagen, wirklich so ein Tandem, also für mich kommt klar bei Tandem auch manchmal wirklich das Bild von doppeltes Fahrradfahren halt irgendwie, weißt du, diese Radtandems im wahrsten Sinne des Wortes. Das funktioniert ja auch nicht, wenn der eine halt irgendwie nur trampelt und der andere halt eben nicht und so. Also wirklich zu gucken, dass es etwas Geteiltes ist und ja, ein anderes Verständnis dafür halt eben reinzubringen. Ja, methodisch hatte ich in unsere, ja gerne, Irene.
Es hört sich so banal an, ne? Aber wir haben einfach in unserer Gesellschaft verlernt, Fragen zu stellen. Wir gehen immer von bestimmten Dingen aus, ja, weiß ich nicht, ne? Hat dich mal eine Führungskraft gefragt, so gefällt es überhaupt, hier zu arbeiten? Ja, hast du den Eindruck, das, was du da machst, dass du einen Mehrwert für ein Unternehmen bringst? Also so ganz banale Fragen haben wir einfach verlernt, diese zu stellen. Und genauso geht es auch bei dem Thema Generation. Ich gehe dann einfach davon aus, dass jemand, der 60 ist, sich nicht gut mit Digitalisierung auskennt. Ich gehe einfach davon aus, dass jemand, der 20 ist, nicht die Extrameile geht. Ja, einfach auch mal Fragen zu stellen. Und wir senden sehr viel. Ich beobachte auch oftmals Arbeitsteams, wenn sie zusammenarbeiten. Da will jeder senden. Ne? Hier, das ist meine Idee, das will ich, das brauche ich. Stell doch einfach mal Fragen. Also stell keiner Fragen. Es gibt immer nur jede Person Antworten auf nicht gestellte Fragen. Und das ist immer sehr, sehr spannend zu beobachten. Und wenn wir wirklich mal anfangen, diese Fragenkultur, ja, mit reinzubringen, dann haben wir eigentlich schon sehr, sehr viel gewonnen. Ja, also bevor ich mir irgendwas, ein Urteil über dich bilde, ja, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, weil du mir jetzt sagst, du bist 45, wie wäre es, wenn ich dich einfach mal frage? Ja, also ich könnte jetzt davon ausgehen, die hat ein, zwei Kinder, vielleicht stimmt es ja gar nicht, vielleicht ist es so, weil es das in meinem Weltbild passt, die hat schon vielleicht ein Reihenhaus, vielleicht hast du es ja nicht, aber weißt du, wenn diese ganzen Bilder, genauso im beruflichen Leben, je nachdem, wo du stehst, dass ich dann irgendwas assoziiere, ach, die ist Führungskraft, die ist dann so und so, vielleicht unflexibel, weiß ich nicht. Ja, aber das einfach mal auf die Menschen zuzugehen und einfach mal fragen, wie nimmst du deine Arbeit wahr? Hat sich was geändert? War das 10 Jahre vorher anders? Oder wo siehst du die Entwicklung in den nächsten 5 Jahren? Welche Projekte möchtest du gerne stemmen? Ja?
Für mich ist das so unter dem Begriff zu stellen, wahres Interesse, wahrliches Interesse zeigen. Darunter fasse ich das immer so. Wahres Interesse an meinem Gegenüber zu haben, was die Person wirklich bewegt, was sie denkt, was sie fühlt, halt eben welche Motive sie hat, welche Antreiber sie hat. Und ich finde, dass das halt Türen öffnet, wenn man wahrliches, echtes Interesse halt eben zeigt. Und so wie du es auch sagst, viel mehr sich erlaubt, Fragen zu stellen, aber dann auch gut hinzuhören, was der andere auch zu sagen hat.
Ja. Und das passt auch wunderbar zu dem Thema. Es wird ja oftmals behauptet, dass wir so latente Generationskonflikte haben, weil wir so unterschiedlich sind. Sind wir eigentlich gar nicht so sehr. Also wir Menschen haben die gleichen Bedürfnisse, Erwartungshaltung, aber hier auch wieder, dadurch, dass wir unterschiedlich aufwachsen, erzogen werden, sozialisiert werden, auch das Thema in welchem wirtschaftspolitischen Umfeld wachsen wir auch, spielt auch eine Rolle, weil das prägt unser Denken, Handeln, Fühlen und Wollen, sowohl im gesellschaftlichen als auch im Arbeitsleben. Was ich damit sagen möchte, unsere Werte, Bedürfnisse sind gleich oder ähnlich, nur der Weg dorthin oder die Vorstellung, wie der Weg zum Ziel aussehen könnte, das mag unterschiedlich sein. Ja, nehmen wir das Arbeitsleben. Der eine, wenn jetzt zum Beispiel sagt, okay, mein Bedürfnis ist, dass ich den Eindruck haben will, was übrigens auch Studien als den Hauptgrund herausgefunden haben, weswegen Mitarbeitende gerne zur Arbeit gehen, weil sie das Gefühl haben, dass sie einen Mehrwert erbringen können im Unternehmen. So. Und jeder Mitarbeitende, irrespektive des Alters, sieht es dann halt unterschiedlich erfüllt, wie er Mehrwert bringen kann. Eine Person wird sagen, hey, ich kann nur Mehrwert erbringen, wenn ich vor Ort irgendwie im Team arbeiten kann. Andere sagt, das macht für mich gar keinen Unterschied. Ich kann auch crossfunktional in hybriden Konstellationen arbeiten. Der eine sagt, ich brauche dieses Kommunikationsmedium, sonst kann ich nicht performen. Der andere sagt, also du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja, das Ziel ist das Gleiche, aber vielleicht die Methodik und die Herangehensweise ist unterschiedlich. Und da entstehen die Konflikte, die es gilt, demokratisch abzustimmen und zu lösen.
Und dafür braucht es tatsächlich auch wieder, so wie du sagtest, mit dem Fragenstellen, es braucht halt Dialog. Ne? Also ich finde, es findet zu viel im eigenen Kopf statt. So, dann hat man für sich seine Gedankenwelt und dann nimmt man die für die Realität, die Wahrheit, die Facette an. Und wenn wir mehr in den Dialog gehen würden, losgelöst und über Meetings auch hinweg, dann würden sich ganz andere Chancen und Türen meinerseits eröffnen. Ja. Mit Blick auf die Uhr weiß ich, dass mein Kollege sagen würde, jetzt mach halt Stopp halt so. Aber wo ich dich schon mal dabei habe und ich habe dir in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, ich bin so an der Soul-Methode hängen geblieben, möchte ich diese Methode doch unseren Hörerinnen, Hörern nicht vorenthalten. Und nimm sie doch mal mit auf die Reise, was hinter der Soul-Methode steckt, wo du sagst, hungrig bleiben und einfach auch die Farbe des Lebenswegs bunt zu gestalten. Also wir haben ja unser buntes Ei, viele unserer Fans kennen das. Das steht da angenehm, auffallend, anders als alle anderen. Und da bin ich natürlich bei dir hängen geblieben, bunter Lebensweg, wo ich sagte, jo, da bin ich mit dabei. Lass die Hörerin doch mal gerne eintauchen.
Genau, also in dem Kapitel geht es auch sehr viel um Persönlichkeitsentwicklung und um Personal Branding, weil in dem Buch wird ja sehr viel auch thematisiert, was kann man in der Arbeitswelt tun, was kann vielleicht Politik tun, aber hier geht es wirklich um jeden Einzelnen, das Individuum, ja. Wenn mir in Anführungsstrichen das Alter im Weg steht, hat das auch mit meinem eigenen Mindset zu tun. Und ich plädiere dafür, dass man sich immer wieder neu erfindet, vor allen Dingen funktioniert das nur, wenn man sich selber auch wirklich gut kennt. Und die Soul-Methode ist so die Basis für mich, überhaupt irgendwie Personal Branding zu betreiben oder in die Sichtbarkeit zu gehen und zu sagen, es ist egal, ob ich jetzt zu jung oder zu alt bin, ich habe ja etwas Wertvolles an die Welt herauszugeben. Und Soul steht als Akronyme für S für Stärken, O für Offerte, U für Unterstützung und L für Leidenschaften. Ja? Und jedes Akronym für sich, das kann man ausarbeiten. Klar habe ich es jetzt im Buch nur kurz ansprechen können, aber da kann man schon einen guten Startpunkt machen, seine Stärken definieren. Also nicht nur die Hard Skills, Zertifikate, Abschlüsse, sondern auch wirklich, was sind meine Kompetenzen, Skills, Soft Skills. Dann Offerte heißt, was biete ich überhaupt an? Was ist denn der Mehrwert, den ich erbringe? Dann haben wir Unterstützung. Natürlich, mein Netzwerk ist mein größtes Kapital. Auf welche Ressourcen kann ich zurückgreifen? Ne? Wer unterstützt mich? Wer kann mir unter die Arme greifen? Und L, ganz klar, steht für Leidenschaften. Ne? Was mache ich mit Passion? Was würde ich gerne tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Und ich finde das S und L gerade in unserer Gesellschaft so enorm wichtig. Warum? Weil ich der Überzeugung bin, dass viele Menschen in ihrem Berufsleben unglücklich sind, weil sie das Entweder-Oder suchen. Sie gucken, ach, kann ich irgendwie in meinem Beruf performen, ja, Leistung erbringen. Aber da fehlt so ein bisschen das Herzblut. Dann versuchen sie es auf die andere Art und Weise, I've been there before, dass sie sagen, oh, ich muss irgendwas finden, das ist, da geht mein Herz auf, das macht Spaß. Ich glaube aber ganz wichtig, dass beides zusammenkommt. Weil wenn ich nur einer, sag ich, eine Profession nachgehe, die mir total viel Spaß macht, aber ich bin nicht erfolgreich oder ich merke, dass 1000 andere viel, viel besser sind, dann bin ich auch nicht glücklich. Genauso, wenn ich gute Leistung erbringe, ich denke so irgendwie, ne, das fühlt sich nicht gut an für mich, auch nicht. Und das ist die Kunst, die es geht zu schaffen, beides in Einklang zu bringen.
Ja, das wünsche ich jedem, der uns jetzt gelauscht hat, ne? Also, dass man sagt oder dass du jetzt ganz bewusst mal vielleicht ein Blatt Papier nimmst oder dein Tablet nimmst und dir die Soul-Methode, das S-O-U-L von Irene aufschreibst und einfach mal auf die eigene Entdeckungsreise gehst. Weil bei mir hat es innerlich so ein bisschen gebrodelt und wo ich dachte, wenn ich hier mit Coaches zusammensitze und wenn ich allein halt eben danach frage, was machst du leidenschaftlich gern, dass Menschen schon häufig verstummen, dass viele gar nicht mehr diese Bewusstheit dafür haben, was wirklich Freude und Leidenschaft oder Begeisterung halt eben bedeutet. Oder genauso wie du sagtest, als wichtige Säule das Stärken kennen und das Stärken auch ruhig nach außen halt eben deutlich zu machen. Das ist schon mal, ich weiß gar nicht, was ich so richtig kann. Wo ich denke, Mann, das ist so ein Tiefstapeln. Und das sind für mich so ganz, ganz wichtige Punkte, da auf diese Selbstfindung, Selbstentdeckungsreise zu gehen. Weil wenn ich sage, ich bin vielleicht da gar nicht so sichtbar da draußen oder vielleicht auch im Unternehmen gar nicht so sichtbar und die haben mich gar nicht so auf dem Schirm oder es läuft irgendwie gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte oder wünschen würde, dass es dann ja oft die Selbstverantwortung ist, weil ich zu wenig dafür tue, weil ich nicht mutig genug bin.
Genau, wir sind da sehr schnell, immer unsere Schwächen aufzulisten, ne? Und wir versuchen, unsere Schwächen irgendwie zu bekämpfen. Ich sage immer, lieber Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen. Also da kommen wir echt viel, viel weiter. Und du spielst es auch, ne? an. Also als Individuum bin ich ja auch in der Verantwortung letzten Endes. Ne? Lasse ich mich von diesen Altersbildern, Stereotypen beeindrucken und lasse ich mich selber hemmen oder sage ich, nee, jetzt erst recht und ich ergreife die Chance und egal, was mir jetzt ja, die Gesellschaft vorgibt, dass ich irgendwas nicht könne oder nicht gut genug bin in einem gewissen Alter, dass das lasse ich außen vor, sondern ich bin mir selbst am nächsten, weil ich genau weiß, was ich möchte. Ich weiß, was meine Ziele sind und ich weiß, dass ich das kann.
Ja, das wünsche ich allen da draußen zu wissen, was du kannst, was du leidenschaftlich gern tust, damit rauszugehen und das Netzwerk halt eben zu nutzen und somit die vermeintlichen Generationenkonflikte da draußen aufbrechen und lieber für mehr Miteinander zu sorgen und den schönen Begriff der Altersdiversität als gemeinsame Dimension zu nutzen, auch tatsächlich zu leben. Irene, deine abschließende Botschaft. Wir haben sonst immer, wenn Ralf und ich unterwegs sind, hier so Kaffeebohnen. Ich zeige sie dir mal. Das ist immer bei unserem doppelten Espresso. Gibt so Böhnchen in eine Schale halt irgendwie. Deine Botschaft, deine Bohnen an die Hörerinnen, Hörer da draußen, die sagen, yo, ich mag nicht nur eine Zahl sein, sondern mich bewusst leben.
Meine Botschaft ist ganz klar, das ist auch unser Credo bei unserer Social Impact Initiative. Die Zukunft ist jung und alt. Also man ist nie zu jung oder nie zu alt für irgendwas. Ne? Also es hängt immer mit der Persönlichkeit zusammen. Und das Thema, was du angesprochen hast, ist auch diese Lernbereitschaft. Ja, also die Lernfähigkeit ist nicht an dem Alter gekoppelt. Klar, wenn man älter ist, lernt man anders und langsamer. Aber lernbereit zu sein, das kann keiner einen nehmen. Und das sollte man sich immer aufbewahren. Und dann wird man auch immer ja, das meistern können, was man möchte.
So lassen wir es stehen. Wunderschöne Schlussworte von dir. Ich sage herzlichen Dank für geteilten virtuellen Raum und freue mich dann tatsächlich mal auf einen echten Kaffee mit dir im Begeisterungsland. Das heißt, die Einladung steht.
Ja, ich freue mich.
Ich danke dir, Irene.
Ja, bis bald. Ciao.
Das war's für heute. Und jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir weitere Tipps und Impulse auf begeisterungsland.de.